Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Große Gewinne für rechte und rechtsextreme Parteien, das ist ein Ergebnis der Europawahl. Und zwar nicht nur in Deutschland, wo die AfD zweitstärkste Kraft geworden ist, sondern auch in anderen Ländern wie Frankreich und Italien. Damit wächst auch die Angst vor einer Wiederkehr des Faschismus. Und um dessen Mechanismen besser verstehen zu können, haben wir rechtzeitig zur Wahl, also hat unsere Literaturredaktion einige Klassiker ausgesucht, Schlüsseltexte aus dem 20. Jahrhundert zum historischen Faschismus. Die ganze Reihe ist jetzt auf unserer Website in der Audiothek zu finden und bei mir ist René Agiga, Ressortleiter Literatur. Er hat die Reihe mit erfunden und betreut. Steckt denn hinter dieser Reihe so ein bisschen die Meinung, dass wir da so eine Art Wiederaufstieg, Wiedererstarken des historischen Faschismus sehen? Also manche sagen ja, das ist eigentlich wie in den 20er, 30er Jahren.
Ja, stimmt, also es gibt ja auch diese Wiederkehr des Wortes nie wieder oder so. Aber die Antwort auf die Frage ist, glaube ich, ein sehr klares Nein. Nein, aber. Also niemand von uns in der Redaktion, denke ich, glaubt, dass der Faschismus in seiner historischen Gestalt genau wieder entsteht. Ich glaube, das ist weniger der Punkt. Sondern interessant ist, dass manche Elemente einfach den Eindruck nahelegen, dass man sich einfach mal historisch informieren sollte, was da vor 100 Jahren ungefähr in Europa los gewesen ist. Das heißt, Elemente wie so die Durchmilitarisierung von bestimmten Organisationen oder gar von Parteien, das ist etwas, was heute schon rechtlich schwierig bis unmöglich ist auf der anderen Seite. Oder was auch natürlich komplett anders ist, ist die Medienlandschaft, wenn man die Medienlandschaft der 1920er mit der 2020er vergleicht. Auf der anderen Seite habe ich in einem der Gespräche, über das wir jetzt sprechen wollen, so einen schönen Dreiklang gelernt, nämlich den Dreiklang von Untergang, Wiedergeburt und Mythos, also Untergangsängste, die Hoffnung auf die Wiedergeburt eines nationalen Gemeinwesens und Anknüpfung an mythische Vorzeiten. Und das ist zum Beispiel ein Element, von dem ich denke, dass man da schon bestimmte Ähnlichkeiten heute auch wieder erkennen kann.
Auch bestimmte Selbstbilder wie Männerbilder, da ist auch ein Buch dabei. Ich habe auch gestern das Gespräch gehört und zwar ist das jetzt keine politische Analyse im engeren Sinn, sondern eben die Männerfantasien von Klaus Teweley. Das kennen sicher auch viele. Wir können ja mal hören, wie der Autor selbst sein Buch auf den Punkt bringt.
Eine der Erkenntnisse des Buches ist ja nicht, dass Faschismus so ein Konglomerat von Ideen ist, die bestimmte Männer haben, sondern dass das Körperzustände sind. Leute mit Körperzuständen, die angsterfüllt sind. Angst ist auch immer Angst vor dem eigenen Innern. Das, die Angst vor dem Fremden ist Angst vor dem Fremden in einem selber. Und das projiziert man nach außen und versucht, das Außen zu bekämpfen, weil man selber damit nicht klarkommt. Der Kern des sogenannten Faschistischen ist Angst vor Körperauflösung. Ob man nun ökonomisch bedroht ist, durch die Umgebung bedroht, aber man ist erstmal ein eigener, unfertiger Körper, Fragmentkörper nenne ich das mit einem Begriff aus der Kinderpsychoanalyse. Und dieser Fragmentkörper versucht seine Probleme, mit denen er psychisch nicht umgehen kann, durch Gewalt zu lösen.
Klaus Teweley war das 1977, 78 ist sein Buch Männerfantasien erschienen. Was sagt uns das Buch heute? Mal ganz schlicht gefragt.
Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganz tolles, schönes erstes Beispiel für das, was wir in dieser Reihe versuchen zu unternehmen. Wir schauen uns einen Klassiker aus dem 20. Jahrhundert an, der wiederum analysiert den historischen Faschismus. Und dann muss man eigentlich selbst als Publikum, als Zuhörerin oder als Leser sich überlegen, ob und wenn ja, was das mit heute zu tun hat. Klaus Teweleys Leistung damals in der zweiten Hälfte der 70er war mit diesen Männerfantasien, glaube ich, wie man es auch im O-Ton gehört hat, den Körper, den männlichen Körper so auszustellen und dem ein wildes, ausladendes Buch oder Studie zu widmen, das ja schon stilistisch so eine Besonderheit ist, würde ich es mal nennen, also kein akademischer Jargon, sondern eine eigene Sprache. Und was er untersucht, sind die Freikorps während der Weimarer Republik. Das heißt, das ist eine Institution oder eine Art von paramilitärischen Verbänden, die es heute so in der Art nicht gibt. Aber wenn man dann so bestimmte Analysen von Teweley liest, die den männlichen Körper als den Verpanzerten und als den absichtlich Harten und als denjenigen, der eigentlich nur überleben kann mit so einer Verbindung aus Angst und Vernichtung von etwas anderem, dann kann man schon auf Ideen kommen. Und wenn es nur, ich mache das jetzt nur ganz, ganz grob, wenn es nur die Idee ist, dass Geschlechterverhältnisse auch zentral sind für faschistische Politik oder rechtsextreme Politik. Und das würde ich sagen, wenn man das so allgemein sagt, Geschlechterverhältnisse sind zentral für rechtsextreme Politik, das kann man, glaube ich, heutzutage in einer viel ausdrücklicheren, viel deutlicheren Weise sehen als noch vor 10, 15 Jahren. Heute heißt es nicht mehr nur in Seminaren einer Universität Gender, sondern es heißt überall in Bierzelten Gender, und von rechts betrachtet ist das was Böses, weil da Geschlechterverhältnisse, ich sage das jetzt mal so extrem grob, fluide gemacht werden oder ins Wanken gebracht werden oder unterschiedlich aufgefasst werden, während ganz ausdrücklich der Spitzenkandidat der AfD es ja zu einem seiner Talking Points gemacht hat in den letzten Monaten, so eine ganz harte Männlichkeit einfach wieder zu propagieren.
Und das versteht man tatsächlich eben gut über einen Blick mal auf so einen historischen Text wie die Männerfantasien. Aber es sind ja noch ganz andere Bücher in dieser Reihe, zum Beispiel Leo Löwenthal, der Literatursoziologe Fritz Stern, also ein Historiker Antonio Gramsci, Oswald Spengler, also ganz unterschiedliche Autoren und Texte. Wie habt ihr die ausgewählt?
Genau, also das haben wir vor allem so gemacht, also die Kolleginnen und Kollegen aus den politischen Buchsendungen dieses Programms und oder unserer Programme Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und auch aus der Philosophiesendung, die sonntags läuft, indem wir Expertinnen und Experten gefragt haben und die wiederum gebeten haben, was sind denn eigentlich so die Klassiker, in die sie heutzutage empfehlen, reinzuschauen. Also das heißt, das, was ich jetzt gerade so extrem grob gemacht habe, die Assoziation von Tewelheds Männerfantasien mit heutigen Verhältnissen, das macht viel, viel differenzierter die Soziologin Paula Villa-Braslavski im Gespräch, das man auf unserer Website finden kann, oder ein anderes Gespräch von dem ich denke, dass es sich auch zur Einführung ganz schön eignet, ist das mit Volker Weiß, dem Historiker und Rechtsextremismusforscher, über Leo Löwenthal. Sind aber auch noch ganz andere Menschen dabei, der Dramaturg Bernd Stegemann beispielsweise oder die Politologin Natascha Strobel, die sich so ihre Klassiker rausgepickt haben.
Und was ist so dein Lieblingsgespräch? Darf man sowas überhaupt sagen, wenn man so eine Reihe gemacht hat?
Also ich empfehle unbedingt die Reihe in Gänze. Man findet die einfach, wenn man nach Deutschlandfunk oder Deutschlandfunkkultur einerseits und andererseits Faschismus verstehen googelt. Vielleicht greife ich das eine Gespräch raus, das ich gerade schon genannt habe, weil ich glaube, dass es sich wirklich zur Einführung gut eignet. Das ist das Gespräch mit Volker Weiß über Leo Löwenthal. Leo Löwenthal, das kann man vielleicht kurz noch erzählen, gehört zur kritischen Theorie, auch bekannt als Frankfurter Schule. Das ist jene geisteswissenschaftliche Strömung, die sehr, sehr wichtig war im 20. Jahrhundert und gegründet wurde so in den 20er, 30er Jahren eben, also eigentlich über in der Zeit, über die wir gerade sprechen, marxistisch inspiriert, psychoanalytisch inspiriert. Und was Löwenthal in seinem Klassiker Falsche Propheten untersucht, sind vor allem Agitationstechniken von Rechtsextremen, und zwar interessanterweise in den USA. Erschienen ist das 1949. Das heißt, da sind verschiedene Sachen dran interessant. Erstens, dass es in den USA ist, wo man heute wieder eine rechte Bewegung seit Jahren beobachten muss, die möglicherweise wieder auch ins Weiße Haus einzieht. Zweitens interessant, dass er sich so auf Agitation konzentriert, mit der darunterliegenden These, dass Agitation auf keinen Fall unterschätzt werden dürfe, sondern immer wieder auch einfach der Probelauf ist für harte Politik. Also das lohnt auf jeden Fall der Lektüre. Man kann wahrscheinlich gar nicht sagen, wie der Lektüre, denn Leo Löwenthal gehört ohne Zweifel zu den etwas vergessenen Autoren, Autorinnen der Frankfurter Schule, weniger prominent als Adorno oder Horkheimer.
Und ist jetzt wieder zu entdecken, unter anderem in unserer Literaturreihe Faschismus verstehen. René Agiga, danke für diesen Überblick. Und alle Beiträge daraus finden Sie in der Deutschlandfunk Kultur App oder auf unserer Homepage.